Ja, wunderschön, dass wir zu Ostern so zusammenkommen können. Es geht tatsächlich um das Wort Gottes. Der Herr ist auferstanden. Ist er wahrhaftig auferstanden? Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber da ist auch die Frage, wie diese Tatsache dann sich hier bei uns ereignet. Natürlich sagen wir, damals ist er auferstanden, aber was bedeutet das für uns dann heute? Ich fand es sehr schön, dass wir heute Morgen in der ersten Stunde angefangen haben, genau mit dem Text, den ich auch vorgenommen habe. Also eine Wiederholung oder eine Weiterführung, wie man es nehmen will. Ich werde ein bisschen intensiver auf den Epheser-Text eingehen. Ich will das erstmal lesen, tatsächlich ein Gebet des Apostels Paulus. Und darin enthalten diese wunderbare Aussage über die Auferstehung. Das Thema daraus ist die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung. Und da geht es eben in diesem Text zentral darum. Ich lese ab Vers 17, Epheser Kapitel 1. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Bis dahin das Wort Gottes. Ich bete, o Herr Jesus Christus, welch mächtige Worte sind hier uns überliefert. Welch mächtige Aussage. Wie klar, aber doch auch, wie haben wir es nötig, dass du uns hilfst, dass wir es verstehen in unsere Zeit hinein. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass du nach Verheißung deinen Heiligen Geist uns gibst und uns beistehst, diesen Worten auch für uns heute zu verstehen. Ich danke dir, dass du das tun willst. Segne du dein Wort. Amen. Die Kraft der Auferstehung. Nun, wenn es wirklich so ist, dass der Herr auferstanden ist, und da gehen wir davon aus, das ist die Grundlage, darauf stützt ja die ganze Schrift. Aber Paulus erörtert ja das auch und sagt, ja, es gibt Menschen, die da gar nicht dran glauben. Und deswegen, ja, auf einen ganz anderen Nenner kommen und nicht zu dem Schluss kommen können von dem, was hier eigentlich steht. Aber es geht um eine Kraft, eine wirksame Kraft in der Auferstehung und dann zweites um alles, eine alles überragende Kraft eben auch in der Erhöhung Jesu Christi und dann eine dynamische Kraft in den Glaubenden. Das heißt, diesen Text wir nicht nur über das, was da geschehen ist, sondern auch reden über das, was unter uns stattfindet oder stattfinden soll. Nun erstmal, und das ist die Grundlage eben dieser wirksame Kraft, eben in der Tatsache, dass Gott seinen Sohn aus dem Tod erweckte. Nun wenn wir haben auch heute Morgen über wie schön die Natur ist gesungen. Und gerade im Frühling, wenn alles grün wird und dann fängt alles an zu wachsen, bis dahin war ja alles tot oder war im Stillstand. Wir haben ja auch ein wenig einen Garten und dann sieht man, dass das anfängt zu grünen. Aber weh, den ganzen Gras ist voller Moos. Letztes Jahr war ja trocken und dann hat es Lücken gegeben und diese Lücken werden dann gerne mit Moos gefüllt. Und Moos hat ja längst nicht diese Qualität wie Gras. Wenn wir doch einen Rasen haben, also ich bin Holländer, die legen ja Wert auf einen grünen Rasen, ja. Und diese dürre Dingen und so weiter und auch diese, die überall mal mit Kraut und Unkraut, ich mag das nicht so. Aber es ist sehr schwer bei uns, sehr, sehr viel Moos, es ist ein Waldrand, dieser Garten von uns. Nun, dann haben wir uns erstmal bemüht, diesen Rasen etwas zu entmoosen. Es ist eine Riesenarbeit, wir hatten ja Berge von Moos. Warum sage ich das? Nun, weil neben Gras, was gesund ist, was gut ist, was grünt, auch geistig gesehen, Moos wächst. Allerhand anderes Zeugs, was die Neigung hat, gerade dieses Gras, spricht dann auch, gerade die Wahrheit, das Wort Gottes zu ersticken. Buchstäblich sagt der Herr das in Gleichnisse. Und wir müssen deswegen immer wieder neu dieses Wort entmoosen. Von erstickenden Nebenwirkungen und Aussagen und Glaubensrichtungen enttun. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Die Aussagen sind ja einerseits klar, aber wir sind nicht klar. Wir sind nun mal in dieser Welt. Und wir brauchen es immer wieder neu, auch wie die Natur zu erwachen, auch zu dem hin, was hier steht, sodass das Richtige hochkommt, wenn wir in den Rasen sehen, das Gras und nicht der Moos. Nun, Jesus war tatsächlich von den Tod auferstanden und wir lesen hier, dass das auf Grundlage einer Größe der Kraft und das Wort, was da steht, ist das Wort Dynamis, auf eine Größe dieser Kraft gegründet ist. Und Gott ist nun einmal wirksam geworden in dieser Auferstehung. Nun müssen wir wissen, wenn wir, ja, ich will ein bisschen hinter den Worten auch schauen, die da jetzt im Griechischen stehen, aber vielleicht das Wichtigste von den Worten ist eben das Wort Kraft als Dynamis und das Wort Wirksamkeit. Und das Wort, das griechische Wort, was dahinter steht, ist Energeia, Energie. Nun, Energie und Wirksamkeit ist eins und Kraft oder Dynamis ist ein anderes. Wenn wir von der Kraft Gottes reden, der Dynamis Gottes, geht es um seine potenzielle Kraft. Das heißt, die Kraft, die noch nicht zum Tragen gekommen ist. Aber nun ist die Rede davon, dass Gottes Kraft in Jesu Auferstehung zum Tragen gekommen ist. Das heißt, da ist die Kraft Gottes, die normalerweise unsichtbar ist und noch nicht zum Tragen gekommen ist in dieser gefallenen Welt, zum Tragen gekommen. Sie ist sichtbar geworden. Und es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir sehen, dass hier die Kraftzentrale Gottes uns allen Kraft gibt. Aber wenn wir nun Kraft sehen, wir haben hier Steckdosen und wir sehen diese Steckdosen und wir wissen, dass potenziell gesehen elektrische Kraft in diesem Netz steckt. Erst wenn wir einen Stecker reintun und ein Gerät betätigen, sehen wir eine Auswirkung des Gerätes, dass es eben Kraft gibt dort. Aber so, wenn diese Steckdosen da so sind, sehen sie schön aus, aber man merkt nichts. Und so ist es auch mit der Kraft Gottes. Wir merken das nicht. Sei denn, Gott entscheidet sich, diese Kraft wirksam werden zu lassen. Und wenn wir in diese Kraftzentrale Gottes, und das ist mit der elektrischen Energie ja auch, da steckt ein Kraftwerk dahinter, die uns diese Energie, die elektrische Energie liefert. Könnten wir sagen, dass die Kraftzentrale Gottes, Gott selbst, Gott der Vater ist, dass die Elektrizität dann im Vergleich zu dem, was wir hier sehen, Jesus ist und die Wirksamkeit dann, und das ist unter uns so,
der Heilige Geist. Und so möchte gerade im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu die Kraft Gottes hier sichtbar gemacht werden. Und nun ist die Frage, worin sichtbar? Denn da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da gibt es ja Ansätze, dass man sagt, wir müssen uns öffnen und dann kommt etwas und das spüren wir. Und das, was wir spüren, ist dann die Kraft Gottes. Aber wenn man dann vergleicht, was Esoteriker sagen, dann sagen die genau das Gleiche. Öffne dich, du spürst was und das ist Gottes Kraft. Nun, deswegen ist es so wichtig, dass wir genauer in die Bibel schauen und schauen, was ist nun wirklich die Kraft, dass wir unterscheiden. Und hier wird gesagt, dass eben die Kraft Gottes am klarsten und am deutlichsten in der Auferstehung Jesu Christi zum Tragen kam. Und da wurde sie ein Stück weit sichtbar. Wir natürlich dann die Geschichte lesen, der Auferstehung. Ich habe heute Morgen noch im Johannesevangelium gelesen, da haben wir gelesen, dass ja eigentlich Maria als erstes dahin ging und dann tatsächlich Jesus sah. Sie dachte erst, dass der Gärtner und so weiter, und dann merkte sie, als ein Gespräch stattfindet und Jesus sie ansprach, das ist Jesus, er lebt. Rabboni, sagte sie. Und sie hat es dann den Jüngern gesagt, die haben nichts davon geglaubt. So nehmen wir und entnehmen wir auch den anderen Evangelien, denn damals galt es, die Frauen, wenn die reden, das ist sowieso etwas suspekt. Heute aber ist das nicht mehr der Fall. Wir leben ja in der Zeit der Emanzipation der Frauen und allgemein sagt man, was Frauen sagen, das muss mehr gelten. Und dann können wir das auch so sehen. Maria hat es gesehen, sie hat es gehört, sie hatte Jesus aus den Auferstandenen begegnet. Lass uns mal ernst nehmen. Also haben wir eine Tatsache. Diese Tatsache ist nun Grundlage und wir sehen, dass diese Tatsache nur ein Ausdruck der Kraft Gottes ist. Denn niemand hat die Auferstehung an sich gesehen. Das ist irgendwie im Verborgenen, in dem Grab da stattgefunden. Da war niemand dabei. Außer vielleicht ein paar Engel, die dann auch Zeugnis gaben, dass diesen Jesus auferstanden ist. Sie haben es gesehen. Das heißt, die unsichtbare Welt hat mehr von der Kraft wahrgenommen als wir Menschen. Maria hat nur Jesus gesehen, wie er auferstanden ist. Dann haben die Jünger ihn gesehen und haben gesagt, guck mal hier die Wunden und so weiter. Er hat es alles denen gezeigt. Thomas wollte es gar nicht glauben. Er sagt, ich will es nur glauben, wenn ich meine Hand in seine Wunde lege. Also so sind wir. Wir wollen es mit unseren Sinnen spüren. Und dann sagt er, dann werde ich glauben. Und tatsächlich hat Jesus ihn erlaubt. Aber hat dann auch gesagt, nachdem dann Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, dann sagt er, selig sind die nicht gesehen und doch glauben. Und nun können wir sagen, kommen wir ja auch, was das Thema Kraft angeht, auf einer Ebene, wo wir Glauben und Kraft zusammenbringen müssen. Wenn das nicht zusammengeht, dann sind wir immer auf direkte Wirksamkeit oder Erfahrungen oder auch auf das, ich öffne mich und ich spüre, wie eine Kraft kommt, ausgerichtet. Und wir werden uns irren. Warum? Weil wir Menschen gefallene Geschöpfe sind. Diese ganze Schöpfung gefallen ist. Unsere Sinnen sind korrupt. Sie sind von Gott abgefallen. Sie wollen nur etwas spüren, was wir spüren wollen. Und wenn es schon um Gottes Kraft geht, möchte er immer klar machen, dass es seine Kraft ist und nicht etwas, was wir vielleicht so in uns entfalten könnten oder spüren könnten. Er will immer anders sich zeigen, damit deutlich wird, es geht hier um Gott. Und die Auferstehung Jesu Christi war das Radikalste. Das gab und gibt es
nirgendwo, in keiner Religion, in keinem anderen Ansatz, dass eine Person auferstand aus den Toten. Nun, darin ist eben diese Dynamis Gottes, diese potenzielle Kraft Gottes zum Ausdruck gekommen. Zu Energeia, zu Energie. Jesus ist auferstanden. Nun wissen wir aber, dass das Wort Gottes auch bezeugt, dass Gottes Wirkung schon längst da ist, auch in der Schöpfung. Denn das ist doch alles durch ihn entstanden. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes 1. Und dann ganz den Anfang der Bibel, so fängt die Bibel an, Gott schuf Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Ein Tohu war Bohu, ein Durcheinander. Und Finsternis war über die Tiefe und der Geist Gottes, der war schon da, schwebte über dem Wasser. Aber stellen wir vor, das Wasser ist alles finster, es ist ein Durcheinander, es ist alles unklar. Und dann heißt es, Gott sprach, es werde Licht. Da wurde die potenzielle Kraft Gottes, das heißt die Dynamis Gottes, sichtbar. Licht. Muss man vorstellen, erst ist alles finster, stockfinster. Auf einmal Licht. Es wurde was sichtbar. Und so hat Gott dann die ganze Schöpfung zustande gebracht. Und dann sehen wir in der Schöpfung, so sagt auch Römer 1, dass darin von Gottes ewiger Kraft etwas noch sichtbar ist oder spürbar oder auch uns vor Augen geführt wird. Aber zu gleicher Zeit, dass Gott nicht selbst da drin ist, weil er nach dem Sündenfall sich aus dieser Welt zurückgezogen hat und somit immer wiederum diese Dynamis im Himmel, die potenzielle Kraft, doch ließ er sich nicht unbezeugt. Immer wieder sprach er. Psalm 50, Gott, Gott, der Herr, hat geredet und die Erde gerufen von Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Er hat gerufen, er hat gesprochen, wie wunderbar. Und nun sehen wir diese Wirkung in der Auferstehung. Nun wird das in dreifacher Art hier deutlich gemacht, um welche Kraft es geht, diese überragende Größe seiner Kraft an uns, die ist nach der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Das heißt, hier sind drei Wörter, Wirksamkeit, immer dieses Wort Energeia, dann diese Macht, diese Kratus, das ist eine Herrschermacht, und dann die Ischus, die Fähigkeit, über alles zu herrschen. Nun hier wird das, man könnte sagen, diese dreifache Verstärkung deutlich gemacht. So eine Kraft gibt es nirgendwo. Ein Hinweis zu Gottes Kraftzentrale. Nun wurde diese sichtbar gemacht. Jesus hat es in seinem Erdenleben bekannt gegeben, dass eben die Auferstehung das Zeichen bleiben würde für alle, auch die, die nicht glauben. Das heißt, er hatte so gesagt, das sei das Zeichen Jonas. Wie Jonas eben 3 Tage in den Bauch des Fisches war, so gut wie tot gedacht, so würde auch der Sohn des Menschen im Zentrum der Erde sein. Und dann aus dem Fisch, Jonah, oder aus der Erde, aus dem Tod heraus freigegeben. So ist das Zeichen. Das heißt, das Zeichen der Auferstehung ist für alle. Und da sagte Jesus gerade auch die Juden, die immer Zeichen haben wollten, das ist das Zeichen, was bleibt. Ihr werdet das alle sehen. Wenn ihr es wahrhaben wollt oder nicht. Natürlich wollen viele es nicht wahrhaben und versuchen, alles daran zu setzen, dass das einfach nicht kann, weil das etwas ist, was nicht vorkommt und nur einmalig war. Aber wenn wir jetzt hier das sichtbare Zeichen in der Auferstehung sehen, worin Gottes Kraft zum Ausdruck
gekommen ist, will in uns zweitens eine alles überragende Kraft sein. Alles überragend. Und nun gehen wir mit dieser Kraft weiter, denn in der Auferstehung ist wenigstens etwas sichtbar geworden, nämlich Jesus, den Auferstandenen. Aber dann geht es weiter, dass eben diese Kraft nun in unsichtbaren, das heißt in himmlischen Bereichen nach den Himmelfahrt, sich weiter entfaltete. Wir lesen in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, es geht um Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, in diesem Text, da sehen wir den Blick, lass uns aufschauen auf Jesus, diesen Aufblick auf ihn, und dann wird er als den Gekreuzigten uns vor Augen gemalt, und da schauen wir drauf. Und dann sehen wir, wie Jesus damit umgegangen ist, dass er das Kreuz erduldete, die Schande, den Schmach nicht achtete, und dann auf einmal den Sprung und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Interessant. In den Epheser-Text, den wir gerade gelesen haben, sehen wir, dass Gott den Vater ihm hat sitzen lassen, ihm dort, man könnte sagen, hingetragen hat. Aber hier sehen wir, dass Jesus sich selbst dort gesetzt hat. Also nach der Auferstehung. Das heißt, nach der Auferstehung hat Jesus nun eine Möglichkeit, selbst tätig zu werden. Das heißt, einen Platz einzunehmen, und wir lesen, dass diese Platzeinnahme auf Einladung Gottes stattfindet. Das ist im Psalm 110 gesehen, Vers 1, da heißt es, das ist ein Spruch des Herrn für meinen Herrn, so sagt David, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Gott, der Vater, sagt also zu Jesus, den Sohn, sind diese beiden Herren, Gott, der Vater, Gott, den Sohn, also setze dich hier zu meiner Rechten. Das ist Gottes Einladung. Und Jesus setzt sich dort. Und nun setzt er sich dort, und nun ist ein Zeitspanne angedeutet, die mit diesen Worten angedeutet ist, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Nun wird Gott also nach wie vor etwas tun, bis alle Feinde Jesu unter Jesu Füße gelegt sind. Das ist nicht von heute auf morgen geschehen. Man könnte sagen, in dieser Zeit leben wir. Aber wir sehen so wenig davon. Es gibt ja immer mehr Feinde Jesu, die ihn verleugnen, die ihn sogar brutal verurteilen, beschimpfen, ablehnen, auf eine Art und Weise, die immer krasser wird. Es ist so eine Riesenfeindschaft gegen den Herrn und seinen Gesalbten da, dass man sagt, sehen wir dann das, dass Gott den Feinden Jesu unter seine Füße legt? Das ist doch alles Moos, falsches Gras. Und das wächst, das erstickt doch alles, was noch am Glauben vorhanden ist. Schauen wir um uns herum. Und hier mag eine kleine Insel der Seligen sein, die das noch wirklich glauben, und hier mehr Gras wachsen in dem Sinne und weniger Moos, ich hoffe es. Aber achte, wir leben alle in dieser Welt. Das Moos nimmt zu, Feindschaft nimmt zu. Und nun sehen wir, was das bedeutet. Ich will Hebräer 1 lesen, weil das ja auch in so mächtige Art und Weise die Botschaft deutlich macht. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, am Kreuz für die Menschheit, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Wie er einen vorzüglicheren Namen von oder vor ihnen ererbt hat. Und genau das lesen wir nun hier. Dieses Setzen im Himmel, und das ist diese überragende Kraft Gottes, die alles überragt, das heißt alle Wesen, die es auch gibt, alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden, das wird hier nun angedeutet. In dem Vers 21, Vers 1, dass er hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen hoch darüber eingesetzt wurde. Das wiederum ist für uns nicht sichtbar. Denn wir sehen diese Mächte nicht, die unsichtbaren Wesen. Wir ahnen es nicht, aber die Schrift spricht davon. Und es wäre ungesund zu leugnen, dass es sie gäbe. Und auch anzunehmen, was die Schrift sagt, dass genau diese Mächte eben unter uns noch viel mehr Moos wachsen lassen. Nun, wenn wir diese ganze Auflistung mal sehen, da ist die Rede von Gewalt, sagen Obrigkeit, Arche, ist es im Griechisch, Arche, von Archetypen. Dann Macht, oder das sind gewaltige Bevollmächtigter. Das sind sogenannte Exousias, das ist Vollmacht. Kraft, das heißt Dynameos, da geht es wiederum um diese potenzielle Gewalten, die auch als Wesen zwischen Himmel und Erde herrschen. Herrschaft, oder man könnte sagen überherrschend. Hier ist das Wort Kyrios oder Kyriotetos genannt. Und dann dieses Wort Namen, Onomatos. Das heißt, Namen, die in dieser Zeit was gelten, aber sogar in der zukünftigen Zeit, das heißt, hier geht es um Wesen, die tatsächlich Rang und Namen haben und nicht unbedingt nur negativ sind. Es kann auch sein, dass sie gottdienstbare Geister sind, Engelwesen, die eben in Ordnung sind. Aber wir sehen, dass Paulus das klärt, doch am Ende des Epheserbriefs, Epheser 6, Vers 12, wir sehen, dass er dann auch wiederum diese Auflistung vornimmt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt er dann. Unser Kampf von uns Christen. Und dann listet er auf. Wiederum die Archäis, diese Gewalte, die Mächte, die Exousias. Die ersten zwei werden erwähnt und dann geht er weiter. Er überspringt dann die letzten drei dann praktisch. Und dann sagt er, dann gibt es Weltbeherrscher, diese Finsternis. Das sind sogenannte Kosmokratoras, Kosmokraten, die im Kosmos, die diese Welt, die Universen beherrschen. Und dann sagt er, Geister, interessant, der Bosheit, Pneumatika. Und wir lesen ja, dass Gottes Geist auch Pneuma ist. Das heißt, hier sind Geister angesprochen, die neben dem Heiligen Geist ein eigenes Programm haben, ein eigenes Evangelium. Und diese Geister wollen gerade diese Welt dienen mit allerhand Party, schöne Gefühle, Kräfte, Energien, die man spüren kann, die den Sinnen durchströmen und wo man sagt, das kann man anfassen. Genau das ist das Problem. Sagt Paulus, unser Kampf ist gegen diese Mächte. Die sind da, die sind so real. Wenn wir auch das im Glauben mit im Paket aufnehmen, weil es geschrieben steht, wir sehen ja diese Mächte nicht und wir sollen sie auch nicht sehen. Aber wir sollen wissen, dass es sie gibt. Und wir sollen wissen, dass dadurch viel Unfug, viel Moos in dieser Welt bewirkt wird. Und unser Kampf ist genau gegen dieses Moos. Riesenarbeit. Bergen voll. Diese Realität will uns hier die Schrift deutlich machen, indem sie sagt, pass auf, Jesus ist auferweckt und dann hat er diese Stellung, diese absolute Erhöhung von Gott hier angenommen, das ist die alles überragende Kraft, dass er über alle diese Mächte, ob gut gemeint, gottdienlich oder schlecht gemeint, eben von Gott ablenkend, dass Jesus darüber steht. Aber nun lesen wir, dass wir in dieser Zeit leben, dass etwas von Gott veranstaltet wird, dass letztlich all diese Mächte unter den Schemel der Füße Jesu gelegt werden. Das wird Gott tun. Das sehen wir alles nicht. Aber nun sind wir als Glaubenden, so sagt Paulus, Epheser Kapitel 6, man könnte sagen, mittätig, wenn wir den Glauben ernst nehmen, gegen diese Gewalten unsere Stellung zu beziehen. Und natürlich den Glauben, das Wort Gottes in aller Klarheit immer wieder aufzurichten. Immer wieder zu sagen, hey, hier geht es drum. Und dabei das nicht langweilig sein zu lassen, das ist so eine Gefahr, dass man sich dann da wiederum drauf stützt und auch da können auch wiederum falschen Vorstellungen, auch Kraftvorstellungen bei uns vorhanden sein. Und dann geht es nicht weiter. Dann wird es jämmerlich. Alles hat Gott Jesu Füße unterworfen. Das ist unsichtbar. Das hat er schon gemacht in der unsichtbaren Welt. Und er hat ihn erhöht als Haupt aller Kreatur, weil er jetzt, und das ist eine ganz zentrale Sache, nachdem er Fleisch geworden war und Mensch war und nun auferstand als Mensch, dass er nicht nur Haupt der Schöpfung ist, sondern auch Haupt der Erlösung, weil er selbst Fleisches Menschengestalt angenommen hatte und nur dadurch mit jeder Kreatur persönlich verbunden ist. Mit jeder Kreatur persönlich verbunden? Natürlich, die meisten wollen es nicht. Die lehnen ja gerade die Verbindung ab. Aber die Verbindung ist da. Denn wir sehen, dass entweder eine Abneigung und man könnte sagen, eine radikale Verleugnung da ist oder eine Annahme. Deswegen sagt Jesus, um meinetwillen wird Entzweiung sein. Da wird kein Frieden auf Erden gerichtet, sondern eben Entzweiung. Und das ist die Sache, weil alle in Bezug zu ihm stehen, entweder in einem negativen oder in einem positiven Bezug. Wenn wir positiv zu ihm stehen, dann sagen wir, der Jesus Christus ist auferstanden. Dann sagen wir, er ist wahrhaftig auferstanden. Und nun soll nun diese alles überragende Kraft, die wir nicht sehen, die wir auch nicht spüren, die aber in der unsichtbaren Welt da ist, denn er hat seine Stellung auf Gottes Einladung da in den Thron Gottes eingenommen, nun soll das bei uns den Glaubenden anfangen, eine Rolle zu spielen. Nicht anfangen, sondern bleibend. All das ist unsichtbar. Alles ist nicht spürbar. Gott hat ihn zwar alles untergeordnet, aber die Feinde sind für uns noch nicht sichtbar unter seine Füße gelegt. Das steht noch aus. Aber Gott wird es tun. Darum hat Jesus seine Jünger gelehrt, als sie fragten, wie sollen wir denn beten? Und dann betete er ihnen das mächtige Gebet des Vaterunser vor. Und dann sagte er, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sehen wir? Im Himmel ist es für uns unsichtbar schon geschehen. Er wurde erhöht über alle Mächte, die uns, man könnte sagen, deckeln, herunterhalten. Aber auf Erden ist noch nicht geschehen. Darum sehen wir so viel Feindschaft, so viel Unfug und Unkraut um uns herum. Darum sind wir als Glaubenden Bittenden. Und darum ist auch der Text, den wir hier lesen, in Epheser Kapitel 1 von Paulus, ein Gebet. Denn das ist etwas, was geschehen ist, aber für uns unsichtbar. Und wir sind Glaubenden, die in Bittgebet und darin ausharrend bitten. Es möge geschehen, was du da gesagt hast und was da geschehen ist, dass Jesus tatsächlich über allen Mächten und Gewalten steht. Das möge auch hier sichtbar werden, auch auf Erden. Und das ist etwas, wo die alles überragende Kraft an uns in dynamischer Art und Weise an uns zum Tragen kommen soll. Es gibt aber viele falsche Kräfte, die dann zum Beispiel lehren, es, das heißt das Reich Gottes, dein Reich komme, sagen, es ist schon da. Das ist Reich, guck mal hier, wir haben miteinander Anbetung und dann spüren wir, wie eine Kraft im Raum kommt und sagen, das Reich ist schon da. Oder die, manche sagen auch, das Reich ist ja, das Reich Gottes ist nicht etwas Sichtbares, das ist nur symbolisch. Und das sind die Vergleiche, die heute gebracht werden. Denn wir brauchen so sehr Gleichnisse, die uns ansprechen. Und da steht dann in den Zeitungen allerhand Auferstehungsgeschichten. Ich habe gestern in das Wochenzeitmagazin Die Zeit gelesen. Drei Geschichten von Personen, die auferstanden. Auferstanden, ja. Da war diese junge Mädel, ja, die mit den so einem Racewagen, ja, 72 Kilometerstunden da abgegangen ist, in einen riesen Turm gefahren. Das ist ein Wunder, dass sie überlebt hat. Ja, die ist mit ihrem, wie heißt es, das ist nicht der erste, dritte Klasse Auto, ja, aber trotzdem riesig schnellen Dingen, ist die da abgegangen, weil ihr Vormann gebremst hatte und die ist hochgeflogen. Und dass sie das überlebt hat, fast Querschnitt gelähmt, aber jetzt sitzt sie schon wieder hinter das Lenkrad. Denn sie möchte erste Frau sein. Frau, jetzt hier in Formel 1 mitmacht, ja, vielleicht sogar Siege behält. Nun, das ist, was die Welt an Auferstehung feiert. Oder dann ein Ehepaar, was Schwierigkeit hat, weil sie haben einen so lieben Hund gehabt, das war so ein toller Hund. Und dann ist der Hund mitten in seiner Zeit, eigentlich ein vierjähriger Hund, gestorben. Und dann sagen sie, diesen Hund, das war uns so kostbar. Und dann sind sie mit ein paar Zellen von diesem Hund, einem toten Hund, nach Korea geflogen und da haben sie, man könnte sagen, ihr Hund geklont. Ja, die sahen ganz ähnlich aus. Das war eine Auferstehung des Hundes. Aber da war schon die Frage, auch in der Zeitmagazin, ist dann die gleiche Seele ihres vorherigen Hundes in diesen Hund gekommen? Ja, da merkt man schon, da hat man ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn man auch den gleichen Körper gestaltet, ist dann die gleiche Seele auch da drin? Und da war ein bisschen Zweifel drüber. Und das sind die Geschichten, die Welt feiert als Auferstehung, symbolisch, aber nur innerlich. Aus diesen Dingen werden wir nicht weiser. Darum, sagt Paulus, müssen wir bitten. Der Herr Jesus Christus möchte uns Weisheit geben. Er möchte uns ein alles überragende Kenntnis geben. Und das sind Dinge, die über diese sichtbaren Dinge hinausgehen, die uns nur Gott geben kann in seiner Offenbarung, in diese alles überragende Kraft, in die Dynamis, die an uns ergeht. Und das ist so wichtig, dass Paulus klar machen muss, pass auf, wenn man die Kraft Gottes nicht hat, glaubt man nicht richtig. Und dann sagt er zu Timotheus, pass auf, Timotheus, in dieser Zeit, wo man könnte sagen, die Mächte immer größer werden und auch in dieser Welt das Aufbäumen gegen Jesus immer mehr wird, pass auf. Es ist real so, dass sie immer selbstsüchtiger werden, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen viel mehr als Gott. Und das sind auch Menschen dabei, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und dann sagt Paulus den Timotheus, und von diesen wende dich weg. Das heißt, die Frage nach der Kraft ist so wichtig. Und da können wir so leicht irren. Wir können sagen, auf die vielleicht eine falsche Kraft anbeten, die es aber wohl möchten, können auch schimpfen. Aber genauso gut auf die alles nur, können sagen, unter ein Kennen und ein Wissen, auch noch so viel Wissen der ganzen Schrift, aber auch da, Fleisch und blutlos, ohne Kraft. Und man könnte sagen, wir müssen sehen, dass wir nicht von einer und nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir müssen irgendwie den Herrn bitten, er möge uns das klar machen. Und wenn Paulus in Timotheus das so sagt, dann muss es den Timotheus ganz klar gewesen sein, was er damit meint. Dann kann es nicht sein, dass wir das nicht beurteilen könnten. Wir können das beurteilen. Und Paulus sagt, es ist so wichtig, dass diese, man könnte sagen, Glaube ohne Kraft immer mehr um sich greifen wird. Man könnte sagen, Glaube ohne Auferstehung. Natürlich glauben wir nach der Schrift, dass Jesus auferstanden ist, aber was das für uns bedeutet, da haben wir nicht so richtig eine Ahnung. Was bedeutet es dann? Nun, natürlich ist der Glaube, der falsche Glaube, alles ist symbolisch, das Reich Gottes, oder falsche Kraft, ihr seid schon da. Wir sehen, es ist nicht so, wenn wir neutral, wenn wir richtig, wenn wir können sagen, schauen, wie die Realität aussieht und dazu möge uns der Herr Gnade geben, dann gehören wir ja auch zu denen, die mit Paulus seufzen. Und dann sagt er, ich elender Mensch. Nun, was ist das dann so? Ist das Kraft? Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott. Das heißt, es fängt doch an, so sagt Paulus Römer 7, und dann gehen wir zur Römer 8 über, aber ganz klar, ohne den geht es doch nicht, dieses Seufzen. Und das ist schon von Gottes Kraft gegeben. Dass wir seufzen und sagen, ich elende Mensch, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich nur mit, nun selbst mit dem Sinn, das Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber das Gesetz der Sünde. Also er erkennt diese Zwiespalt in sich, dieses Unharmonische unter uns. Und das ist ein nächstes, ich weiß ja, die Esoterik New Age spricht von Friede, von Liebe, von alles gut und alles nett. Alles piep, piep, wir haben uns so lieb. Das sagt die Esoterik. In Gemeinden scheint es auch immer mehr so um sich zu greifen. Ja, wir sollen einander auch in Liebe begegnen, aber was bedeutet das denn? Haben wir noch Raum für Unharmonisches, für dieses Seufzen? Für dieses ich elende Mensch, ich bin es, der gesündigt habe. Ich hab's getan. Oder wie es Paulus dann sagt, in diesem Aufschrei, meine Kraft, sagt Jesus, kommt in Schwachheit zur Vollendung. 2. Korinther 12, 9. Nun, das Leben eines Wiedergeborenen ist voller Kraft. Aber was bedeutet das? Ist eben ein Glauben entgegen den Regeln dieser Welt, sei nicht gleichförmig dieser Welt. Er, der Glaubende, hofft auf die Güte Gottes und sieht in der Welt nur Böses. Er glaubt, dass er heilig ist, weil die Schrift ihm das ja zuspricht, auf Glauben hin, auf die Verbindung des Herrn Jesus hin. Und findet, wenn er ehrlich schaut, in sich nur Sünde. Der Glaubende weiß, dass er ewiges Leben hat und fühlt sich also in sich nur das Sterben. Er ist mit Christus auferstanden, so sagt es doch die Schrift. Und die Anfechtung drückt ihn zu Boden. Das ist nicht leicht. Das ist aber Gottes Kraft. Das ist Gottes Kraft, die eben in den Schwachen mächtig wirkt und die genau diese Schwachheit auch aufdecken möchte. Diese Zwiespalt und dieses ich elende Mensch, ich brauche doch nur dich. Darin kommt diese Kraft zum Tragen. Und wenn ich das immer wieder sehe, dann werde ich, wie Paulus es dann auch andeutet und immer wieder getrieben in den Kolosserstille, also Kolosser 3, Vers 1, wenn ich nun mit Christus auferweckt worden bin, dann sagt er so, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Und das ist im Glauben, in der Kraft Gottes. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Dann, deswegen, dieses große Bitten, diese überragende Größe seiner dynamischen Kraft an uns, den Glaubenden, etwas ganz Reales. Und wir müssen nicht mit der Welt mitgehen, zu glauben, dass Kraft nur Protzen von Kraft geht. Nein, es sagt doch die Schrift, dass es gerade in Schwachheit zur Vollendung kommt. Und in diese Sehnsucht droben, das, was im Himmel schon vorbereitet ist, auch hier auf Erden sich ereignen möge, auch in mir. Und dieses Erkennen, diese Zwiespalt, dieses Hin- und Hergerissensein, dieses Zulassen und Raum dafür geben, das Grau, dieses Sündhafte in mir immer wieder zum Tragen kommt. Und wie wahr ist es? Heute auf dem Weg hierhin, ich habe gesündigt. Ich habe meine Frau sehr geärgert. Dann geht es so. Hier und dann tut man genau eben diese ganze Spannung da spüren. Diese Spannung, die da ist. Ist das außerhalb der Kraft Gottes? Darf das sein? Ja, das ist die Realität. Und das macht doch umso klarer, was Christus für uns getan hat. Macht doch umso notwendiger in uns wichtig. Wir müssen da dranbleiben. Wir, den Glaubenden. Und das gehört zu der Kraft Gottes. Aber es gehört auch dazu, wenn wir dann, und wir haben das heute Morgen auch gelesen in der ersten Stunde, dann weitergehen, Epheser 2, dann sehen wir diese mächtige Aussage, dass im Glauben, das heißt in diese Kraft, dennoch an uns etwas ergeht. Wir, die wir hier so schwach sind und das auch zugeben und das auch immer wieder durchfühlen müssen, dass wir im Glauben nun, Epheser 2, 6, dass wir mit ihm auferweckt sind und mit ihm sitzen. Und er hat uns, so heißt es, mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Das heißt, ganz droben über alle diese Mächte in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese. In Christus Jesus. Sehen wir das so wichtig? Darin besteht die Kraft Gottes. Ich habe gesagt, in der Auferstehung, dann die Erhöhung. Das Letzte sehen wir gar nicht. Und in dieser Erhöhung spricht davon, dass diese Gnade Jesu nicht nur hier und jetzt, sondern so weit reichen muss, dass sie auch in zukünftige Zeitaltern an uns ergeht. Denn auch dort, wenn eine neue Welt, neue Himmel und neue Erde ist, brauchen wir diese Gnade Genauso. Das heißt, diese Auferweckung Jesu und seine Erhöhung spricht um ein viel, viel Größeres als das, was wir in unserem kleinen, kleinen Glauben sehen. Und wenn wir diese Aussagen, die hier so stehen, Glauben schenken, dann dürfen wir mit einklingen in dieses Beten aus der Kraft Gottes. Und so, wie es auch Paulus hier betete, nämlich es möge geschehen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er möge erleuchten die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was die Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. So beten wir. So klingen wir uns ein. Stehen wir in einem Wissen, in einer Gewissheit, in einer Hoffnung auf Herrlichkeit, die kommen wird. Und das stärkt unser Leben hier und jetzt ungemein. Unglaublich. Ich bete noch. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Oh Gott, oh lieber Herr Jesus Christus, der du jetzt zu Rechten des Thrones Gottes Platz genommen hast. Nachdem du hier gelebt hast, als Mensch auf Erden, und auferstandest aus den Toten, wir dürfen dich ansprechen. Wir dürfen im Glauben durch die Kraft Gottes in diesem Erkennen oben mit dir in der Himmelswelt sitzen, im Glauben. Aber dass in allem Wissen der Schwachheit, worin wir hier in dieser Welt existieren. Wir dürfen gewiss sein, dass es so ist, aber auch ehrlich zugeben, wir packen es nicht. Es ist nicht in uns vorhanden. Es ist nur bei dir. So leben wir in einer Spannung. Es ist etwas, was schon da ist, aber auch etwas, was noch nicht da ist. Und genau danach sehnen wir uns. Du mögest uns diese dynamische, alles überragende, alles umfassende, deiner großen Kraft konkret geben, damit wir in diese Zeit, wo die Feinde noch nicht ganz unter den Schemel Jesu gelegt wurden, so mögest du uns führen. Und so mag eben die Kraft der Auferstehung an uns ergehen. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass wir es verstehen. Und ich bitte dich auch um Vergebung. Da, wo ich die Neigung hatte und wo ich es auch ausübte, zu resignieren, aufzugeben, nachzulassen in dem Vertrauen, nachzulassen im Glauben und forschen in deiner Schrift oder langweilig darüber zu werden, bitte vergib mir, vergib uns. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, segne du uns allen an diesem Ostertag mit einer alles überragenden, dynamischen Kraft. Im Namen Jesu Christi bete ich. Amen.